Ich weiß, es gibt zwei große Tabus, Themen in den Kirchen. Das eine Thema ist Sex, das andere Thema ist Geld. Über was werde ich heute predigen? Einer von diesen zwei Themen habe ich ausgewählt. Bestimmt nicht Sex, denn es passt nicht dazu. Aber der richtige Umgang mit Geld und mit Finanzen. Und ich bitte auch die Gäste, die vielleicht das erste Mal heute in dieser Kirche sind, denkt nicht, dass wir hier über Geld predigen. Das ist dieses Jahr das allererste Mal, dass ich aus der biblischen Sichtweise gerne darüber lehren will. Und ich weiß, dass das jeden Einzelnen von uns betrifft. Es ist eigenartig. Über Geld redet man nicht. Und gerade gibt es so, ich denke in jeder Kultur, nicht nur in der deutschen Kultur, auch in der italienischen Kultur, Freundschaften scheitern, wenn es um Streit geht, um Geld. Und man sagt, Geld regiert die Welt. Das glaube ich nicht. Und das ist auch nicht, was die Bibel sagt, sondern die Liebe zum Geld regiert die Welt. Es ist nicht die Sache an sich, sondern es ist einfach da, wo unser Herz hängt. Und es ist interessant, dass Jesus Christus in seinem Evangelium, in seiner frohen Botschaft, sehr oft über Geld gesprochen hat. Und zwar über die Liebe zum Geld. Denn auf dieser Ebene zeigt sich, was für ein Vertrauen die Menschen oder wo die Menschen ihr Vertrauen und ihre Hoffnung setzen. Und wir wissen, dass die Liebe zum Geld, man kann auch ein anderes Wort sagen, Habgier, ja, oder Habsucht, dass das Menschen vernichtet, Menschen kaputt machen kann. Auch jeglicher Suchtcharakter in der Spielsucht hat zum Ziel, ihr mehr Geld zu bekommen. Auch die Spekulation mit Aktien, auch die ganzen Ebenen, wo man investiert in der Hoffnung, dass man Gewinn, wo das Herz sich konzentriert im Gewinn, das zerstört den Frieden in diesem Herzen. Das macht Familien kaputt. Das macht Ehen kaputt. Das bringt Zerstörung, wenn man dem Mammon oder dem Gott mit Namen Geld, und es lebt, dieser Götze lebt oder Geld wird zum Götzen. Warum? Weil man Liebe diesem Gegenstand gibt. Und alles, wenn man Liebe empfängt, wenn man nichts anderes kann, als alles dran zu setzen, das zu haben, das zu halten, dann wird auch Anbetung aktiv. Und so betet man nicht mehr Gott an, sondern man betet den Mammon an. Und zwar diesen Götzen mit Namens Geld oder die Liebe zum Geld. Bitte verzeiht mir, wenn ich das unterscheide. Denn wenn Geld an sich ein Götze wäre, dürften wir das nicht mal eine Kollekte sammeln. Geld ist kein Gegenstand des Bösen, sondern wenn man das Herz verkauft an diesem Gegenstand. Und wer glaubt von euch, dass Gott ganz klare Gedanken hat und einen erklärten Willen hat zum Thema Geld und Finanzen? Wer glaubt das von euch? Und es ist vielleicht gut, wenn man heute zu diesem Anlass, was hier zu Erntedank erinnert die christliche Tradition daran, dass man dankbar sein soll für dem, was man hat. Dass man Danke sagen soll. Und manche tun das wirklich einmal im Jahr. Und ich finde, das ist viel zu wenig. Man sollte mindestens dreimal am Tag Danke sagen für das, was man hat. Auch wenn es wenig ist oder viel ist, das spielt keine Rolle. Aber für das, was man hat, dankbar zu sein. Und sicherlich gibt es hier, ist das einfach ein Ergebnis von Überfluss. Vielleicht, so der ein oder der andere unter uns hat die letzte Packung Nudeln aus seinem Schrank gezogen und das hier gebracht, auch wenn dir selber nichts mehr übrig bleibt. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber das ist nicht unmöglich. Das ist heutzutage auch möglich. Denn wir Um hier noch einen Bogen zu machen zur Tafelarbeit, die wir mit der Gnade Gottes praktizieren können. Wir erreichen nur einen Teil einer Bevölkerung unserer Stadt, die bedürftig ist. Nur einen kleinen Teil. Ich habe mir sagen lassen, in Durlach gibt es mehr als 2000 Menschen, die unter dem Existenzminimum leben. Auch ganz viele Rentner unter ihnen. Und die Tafel hat ungefähr 600 bis 700 Menschen, die wöchentlich versorgt werden. Wo sind die anderen 1300? Die bleiben im Verborgenen. Auf der einen Seite, wenn sie kommen würden, wir würden gar nicht Lebensmittel für sie haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Menschen, die es nicht schaffen, es zuzugeben, dass sie bedürftig sind, wo die Würde verletzt wird des Menschen. Und hier setzt genau auch heute diese Sammlung genau den richtigen Akzent. Wir wollen und wir beten zu Gott, dass diese Menschen frei werden von ihrem, dass sie sich darüber schämen, dass sie in ihrer Würde sich verletzt fühlen. Im Gegenteil, wir wollen beten, dass Mittel und Wege freigemacht werden, damit diese Menschen Hilfe bekommen. Ihr Lieben, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie viele Menschen arm sind in unser Land. Ja, wir haben doch ein soziales System, was so gut funktioniert. Hört mal, wir haben zwar ein gutes Sozialsystem, aber wir haben keine Wunderpille, die Menschen gesund macht, nicht von ihrer Bedürftigkeit alleine, sondern von den Umständen, warum sie in so einer Bedürftigkeit gekommen sind. Unter ihnen sind Arbeitslose, die nichts dazu können, weil sie ihren Job verlieren. Aber unter ihnen gibt es auch suchtkranke Menschen. Menschen, die gebunden sind. Menschen, die nicht frei sind. Menschen, die mit Geld nicht umgehen können. Und am Ende bleibt nur die Flasche. Und zwar die leere Flasche. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Unser Auftrag ist nicht nur, Lebensmittel zu organisieren, sondern unser Auftrag ist, eine Botschaft den Menschen zu bringen, dass sie frei werden können von ihren Süchten. Frei werden können von den Umständen, die sie in so einen Umstand auch führen. Ich rede nicht generell. Es gibt wirklich sehr viele, die können nichts dazu. Aber es gibt viele, sie sind in Alkohol, in Spielsucht, sie sind in Drogen verwickelt und sie können nichts anderes als das wenige, was sie bekommen, auch vom Vaterstaat, dass sie das ausgeben, damit sie ihre Sucht befriedigen können. Ihr Lieben, es ist eine große Not. Und ich träume von einer Kirche. Ich träume von Lokalkirchen. Ich träume von Kirchen in unserer Stadt, die genügend Geld und Mittel haben, in erster Linie diese Menschen zu helfen, aber auch die genügend Vollmacht haben und ein klares Wort des Evangeliums, damit diese Menschen frei werden. Und wer mit mir diesen Traum träumt, kann jetzt zur Ehre Gottes Amen sagen und Jesus einen Applaus geben für diese Wirklichkeit. Für diese Realität. Wir wollen es erleben und wir werden es erleben. Halleluja! Es geht noch was! Halleluja! Und weil Gott einen bestimmten Willen hat zum Thema Finanzen, jetzt öffne ich das generell, das Thema Finanzen, Thema Umgang mit Geld. Die Bibel spricht ganz klar und wir glauben, wir sind eine Kirche, ich sag's nicht für unsere Leute, sondern für die Gäste unter uns, wir sind eine Kirche, die glauben, was die Bibel sagt. Für uns ist es eine Wahrheit Gottes. Und wir haben diese Wahrheit nicht nur gehört, wir wissen sie nicht nur, sondern wir haben sie auch als Wahrheit erlebt. Halleluja. Wer ist hier unter uns? Gerade zum Thema Finanzen, wo du die größten Segnungen Gottes erlebt hast, ohne dass du sie erwartet hast. Darf ich mal kurz bitte die Hand sehen? Schaut euch mal diese Hände an. Alles Zeugen, die sagen können, Gott ist ein Versorger. Das Evangelium spricht von einem Gott, der in seinem Sohn sich offenbart hat, als Erlöser, als Retter, als Heiler, als Befreier, als der, der den Frieden gibt. Aber Gott ist auch ein Gott der Versorgung. Er hat die Macht, Menschen zu versorgen. Er hat die Fähigkeit. Und stell dir mal vor, und ich weiß, ich brauche kein Prophet zu sein, um nicht zu behaupten, dass mindestens hier eine Person unter uns hochverschuldet ist. Ob wegen dir oder wegen den Umständen, spielt keine Rolle. Gott kann deine Schulden, er kann dir Mittel und Wege geben, dass du deine Schulden bezahlen kannst. Gott kann es tun. Wer glaubt das? Gott kann es tun. Ich will mich da anlehnen auf der Seite der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Und vielleicht bist du hier heute Abend und sagst, ach, wenn du wüsstest, ich wurde betrogen, ich wurde hereingelegt. Vielleicht warst du in einer geschäftlichen Beziehung und du bist übers Ohr gehauen worden. Und du hast Schulden und du weißt nicht, wie du rauskommen kannst. Oder eine kaputte Beziehung und der Ehepartner ist abgehauen und du bist geblieben mit den Schulden und so weiter. Heute Abend hörst du eine Stimme, die zu dir sagt, ob grammatikalisch richtig oder falsch. Es gibt Hoffnung in Jesus. Er kann dir Weisheit geben und Wege geben, dass du davon frei wirst. Er kann es tun. Vielleicht ist jemand hier unter uns arbeitslos. Wisse, Gott kann über Bitten und Verstehen, er kann dir eine Arbeit besorgen. Er kann dir helfen. Natürlich könnte ich jetzt andere Nöte aufzählen. Gott will dich segnen. Gott, sag mal, Gott will mich segnen. Sag das mal, Gott will mich segnen. Reinige deine Gedanken. Reinige sie mit dieser Wahrheit. Gott liebt dich und er will dich segnen. Er will seine Kinder segnen und er will auch die segnen, die noch nicht seine Kinder sind. Aber er will ihnen so viel Güte zeigen und nicht nur eine Tüte, sondern eine Fülle Güte, dass du sagst, ich werde gerne ein Kind Gottes. Ist es nicht fantastisch? Gott will dich segnen und er wird dich segnen. Es gibt Prinzipien, die Gott in seinem Wort, wenn wir sagen, Herr, wenn wir das Vaterunser beten, dein Wille geschehe, auch zum Thema Finanzen, zum Thema Geld, gibt es einen offenbarten Willen Gottes. Drei Handlungen oder drei Ebenen der Praxis, wie wir frei werden von der Habsucht, von der Habgier. Gott hat es einfach gegeben, geschenkt. Wir finden dieses Zeugnis. Das sind so wie drei Schlüssel. Ich habe sie euch gebracht. Wie drei Schlüssel. Die Bibel sagt, es gibt den Schlüssel des sogenannten Zehnten. Das zehnte Teil meines Einkommens, das ich hineingebe, hineinschenke, Spende in das Reich Gottes. Dann gibt es den zweiten Schlüssel, das ist der Schlüssel des Opfers. Das heißt, alles, was darüber hinaus, und darüber rede ich gleich, alles, was darüber über den Zehnten ist, was mich was kostet, was mir ein Opfer bringt, das ist auch ein Schlüssel zu der Segnungskammer Gottes. Und ich geniere mich nicht, das so zu lehren und so zu predigen. Es gibt eine Fülle, die du erleben kannst, aber Glaubensschritte sind nötig. Und zwar Gott zu vertrauen, den zehnten Teil zu geben, was eigentlich dir nicht gehört. Es gehört Gott. Gott sagt, das ist mein Teil, dass du im Glauben weitergeben sollst. Das zweite, das ist das Opfer. Und das dritte ist das, was wir gerade tun, Almosen. Die Bibel spricht von Almosen, das heißt, das ist die Spenden für Menschen, die bedürftig sind, für Menschen, die in Not sind. Ich weiß nicht, ob ich hinkomme, über alle drei Prinzipien und Schlüssel zu sprechen, aber zunächst einmal über den Zehnten. Du sagst, noch in der Einleitung will ich noch erwähnen, wir reden von Schlüssel, von Prinzipien. Da spüren wir die Spannung zwischen Gnade und Opfer. ja, schenkt Gott Gnade und er segnet mich, oder kostet mich das ein Opfer, damit er mich segnet? Spürt ihr diese Spannung? Beides ist richtig. Gott schenkt dir Gnade, ohne dass du es verdienst, beschenkt er dich. Aber Gott stellt dich auch vor Prinzipien. Und unser Leben ist voller Entscheidungen. Unser Leben ist jeden Tag begleitet von Entscheidungen. Und es ist wichtig, dass du die richtigen und die guten Entscheidungen triffst. Auch in Bezug auf Geld und Finanzen gibt es die gleiche Spannung. Die Spannung zwischen Geschenk und Lohn. Gott beschenkt dich und mich. Amen. Aber er belohnt dich auch. Und wenn es um Belohnung geht, dann heißt es, da ist eine Handlung vorher geschehen, damit du diesen Lohn kriegst. Und wir können davor nicht die Augen verschließen. Es kann sein, dass diese Botschaft heute dich wie ein Dolch erreicht in deinem Herzen, aber nicht jetzt, um dir weh zu tun, sondern um dir eine Sache klar zu machen. Und es kann sein, dass wenn in der Kirche über das Verhalten von Finanzen und von mein Umgang mit Geld, wenn darüber gepredigt wird, dass einige wirklich es ungemütlich empfinden oder dass es weh tut. Aber du musst prüfen, inwieweit liebst du das Geld mehr als Gott. Nur du kannst das prüfen. Und deswegen stellt Gott diese Prinzipien, diese Schlüssel und sagt, seid treu in den Zehnten, seid treu in den Opfergaben, seid treu in den Almosen zu geben. Es gibt nur eine Sache, die wir nicht verdienen können. Kann mir jemand sagen, was das ist? Die Erlösung. Die Erlösung kann sich niemand verdienen. Die Erlösung ist und bleibt ein Geschenk. Erlöst zu sein, errettet zu sein, zu wissen, ich gehöre Gott für immer und ewig. Erlösung, die ist ein Geschenk. Vergebung ist ein Geschenk. Vergebung der Sünden kannst du dir nicht verdienen. Aber sonstige Segnungen, die zum Alltag gehören, da gibt es den Weg der Gnade und den Weg der Belohnung. Auch im Thema Finanzen. Und diese Schlüssel sind dem Volk Gottes gegeben. Das bedeutet, wenn du glaubst, dass die Bibel von diesen Schlüssel spricht, zu der Segenskammer Gottes, damit ich sie aufschließen kann und damit ich das empfangen kann, was Gott mir schenken will, gerade in Bezug auf Finanzen, dann musst du eine Beziehung zu Gott haben. Du kannst nicht Gott als ein Automat, als ein Geldautomat benutzen. Das geht nicht. Sondern es geht um die Segenskammer deines Vaters, deines himmlischen Vaters. Und deswegen heute Abend, wenn jemand hier ist und du hast keine lebendige Beziehung zu Jesus, zum Herrn, dann fang erstmal damit an. Lass, dass er dein Vater wird, dass Gott dein himmlischer Vater wird, dass du ein Kind Gottes wirst. Und dann wird er dein Leben Ordnung bringen. Er wird dich erfüllen und er wird dich frei machen, dass du diese Prinzipien auch respektierst. Ja, ist geben. Geben ist ja seliger als nehmen, aber trotzdem nehmen wir besser. Wir können das zitieren von morgens bis abends. Trotzdem ist es so, dass wir eher nehmen wollen, als zu geben. Aber seliger, mehr Freude, mehr Freiheit fürs Leben, die ist das Geben. Das Geben. Und das ist die Natur Gottes. Er hat gegeben. Gott hat seinen Sohn gegeben. Das Liebste, was er hat. Gott hat Jesus gegeben für die Menschheit. Geben ist seliger als nehmen. Aber ist es eine Gefühlsfrage? Ist es eine Stimmung? Eigenartig. Und jetzt rede ich von den Christen. Wenn einige Christen sagen, ja, aber ich fühle mich oder ich fühle mich nicht. Ich mache so, wie ich mich fühle. Wo liest du in der Bibel, dass Geben ein Ergebnis ist von Gefühl? Sondern es ist Gehorsam. Und Gehorsam aus der Beziehungsperspektive mit Gott heißt Glaube. Und Glaube bedeutet Vertrauen. Vertraue ich meinem himmlischen Vater, dass ihm alles Gold und alles Silber dieser Erde gehört. Vertraue ich dem? Oder vertraue ich den 50 Euro, die ich hier halte? Kann ich meinen Gott vertrauen, dass ich sage, ich bringe mein Teil und erlebe die Segnungen des Gebens. Und Gott wird dich erfüllen und er wird dich segnen. Und deswegen geben ist nicht die Antwort eines Gefühls, sondern wenn du heute Abend etwas kapierst, unabhängig, ob du es fühlst oder nicht, wenn du es kapierst, wenn du das Prinzip verstehst, dann wirst du glückselig diesen Raum verlassen und du wirst frei sein aus der Liebe zum Geld. Und dann kannst du wirklich erleben, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Eine wunderbare Dimension. Gott hat seinen Willen. Lass uns mal lesen im 3. Mose 27, Vers 30. Und da sagt der Herr, und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn und es ist dem Herrn heilig. Und hier wird ein Akzent gegeben. Gott sagt, der zehnte Teil von dem, was du hast, von deinem Verdienst, zu der Zeit war kein Geld, sondern es waren materielle Güter. Der zehnte Teil, was du verdienst, gehört dem Herrn. Es gehört dir nicht. Er verlangt nicht 90%, er sagt 10%. Warum? Gott hat es so gesagt in seinem Wort. Es ist dem Herrn heilig. Und ich erlaube mir nicht, oder ich will mir nicht erlauben, dem Herrn etwas wegzunehmen, was ihm gehört. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Es wiederholt sich im 3. Mose 32. Und der ganze Zehnte, schaut mal, die Betonung liegt nur an, nicht nur an Zehnten, sondern der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Und jetzt lesen wir unsere Kardinalstelle, Maleachi 3, Vers 10. Und da heißt es, bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herrscharen. Prüft mich darin, das ist der Titel dieser Predigt. Prüft mich darin, das ist die einzige Bibelstelle, wo Gott sich prüfen lässt. Kann ich mal ein Halleluja hören? Das ist die einzige Bibelstelle, wo Gott sich prüfen lässt. Prüft mich darin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch den Segen ausgießen werden, bis zu einem kleinen Teilchen. Amen. Sondern bis zum? Wer möchte den Übermaßsegen erleben? Wer möchte ihn erleben? Dann sagt der Herr, sei treu in diesem. Und natürlich, das braucht jetzt ein Bibelstudium. Ich habe euch noch ein paar oberflächliche Bibelstellen, aber sehr zentrale genannt. Der zehnte Teil hat das Volk zum Tempel gebracht, zum Haus Gottes gebracht. Steuer war extra und Almosen waren extra, Sozialabgaben waren extra. Ein bestimmter Teil für das Haus des Herrn. Heute ist es die Kirche. Die Lokalgemeinde, da wo du deine geistliche Nahrung bekommst. Und da steht, auf das in meinem Haus genug ist. Warum? Wie sollen die Arbeiter in der Kirche, wie sollen sie leben? Sie werden bezahlt aus diesen Geldern. Und die Kirche kann ihre Leiter bezahlen, ihre Pastoren, ihre Mitarbeiter. Und wir können vieles, vieles machen, wenn wirklich dieser Schlüssel gebraucht wird. Und es wird keinen Mangel geben im Hause des Herrn. Ich rede jetzt mal zu den Christen. Ist es schön, wenn im Hause des Herrn Mangel ist? Das ist doch etwas, was keiner von uns will. Wobei, es ist so, dass in vielen Kirchen Mangel ist. Warum? Weil dieser Punkt kein Gehorsam findet. Kein Gehorsam findet. Sondern es findet, naja, wie ich mich fühle. Oder ich kann es nicht. Wie soll ich denn bloß? Kein Glaube da. Kein Vertrauen da. Und Gott wirbt immer wieder, hey, vertraust du mehr deinen Mangel oder vertraust du deinen Gott, der alles hat? Wenn wir sagen, Gott, du kannst alles, und dann verlieren wir uns in unserem Mangel, das ist kein Zeugnis für Glauben. Das ist der Sinn, warum der Herr das, diese Finanzinstitution der Kirche gegeben hat, dem Volk Gottes gegeben hat. Ja, du sagst ja, Moment, Graziano, ich hab dich. Ja, wo? Ja, du hast gerade vom 3. Mose gelesen, das ist das Gesetz. Ich sage dir, der Zehnte wurde gegeben, noch bevor das Gesetz überhaupt durch Mose kam. Wir haben ganz klare biblische Spuren. Man kann den Abel, kann man doch hier zitieren. Einer der zwei Söhne von Adam und Eva. Wer hat ihm gesagt, er soll opfern? Er soll dem Herrn opfern. Und er opferte, sagt die Bibel, das Beste für den Herrn. Das Erste für den Herrn. Während sein Bruder Kain nur einfach etwas opferte. Und deswegen hat Gott das Opfer von Abel angenommen und das von Kain nicht. Weil das Opfer von Kain war halbherzig. Aber Abel hat das Erste dem Herrn gegeben. Und der Zehnte ist der Ausdruck, ich gebe das Erste. Ich gebe es dir her, weil es dir gehört und weil ich so anerkenne, dass du mein Versorger bist. Denn würde ich nicht 10% haben oder die 10% zeugen, dass ich 90% bekommen habe. Sag Amen dazu. Und da soll der Herr Dank empfangen, denn ihm gebührt alle Ehre. Wir gehen zu Noah. Noah baut ein Altar und opfert dem Herrn. Wir gehen zu Abraham. Alles Persönlichkeiten noch vor dem Gesetz. Da gab es noch kein Mose mit den 10 Geboten und mit sonstigen Geboten. Das sage ich für die Christen, die sagen, Moment, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir leben unter der Gnade. Der Zehnte wurde praktiziert vor dem Gesetz. Das ist eine sogenannte, wie haben wir sie hier genannt? Es ist eine Uroffenbarung. Eine Uroffenbarung im Zeitalter des Gewissens. Da waren noch keine Gebote in irgendwelchen Steinen. Aber da war ein Gott, der zu den Herzen gesprochen hat. Ein Gott, der sich offenbart hat und die Menschen intuitiv haben das praktiziert. Ich möchte den Jakob nicht versäumen hier. Der Jakob. Und Abraham, als er Melchisedek, der Priester von Salem, ein Priester, der ein Bild für Jesus ist, er hat ihn gesegnet, wo Wein und Brot ausging aus diesem Haus des Priester Melchisedek, ein Bild für die Gemeinde Jesu, für die Lokalgemeinde, die geistliches Brot und geistlichen Wein rausgibt. Dann sagt Abraham zu ihm, wenn du mich segnest, werde ich dir den 10. Teil aller meiner Güter und all meines Einkommens werde ich dir geben. Und er hat es getan. Der Jakob sieht die Leiter, wird von Gott gesegnet. Und er sagt, an dieser Stelle tue ich Steine aufbauen. Und ich, das ist das Haus des Herrn, Bethel. Das Haus des Herrn, und darin gebe ich den 10. Teil all meiner Güter. Ihr Lieben, ich könnte fortfahren, deswegen der 10. Teil, diese Gabe, wurde praktiziert, bevor das Gesetz kam. Und unter dem Gesetz wurde sie bestätigt. Nur einfach bestätigt. Natürlich muss das Herz mitspielen. Wie sah das der Zehnte unter Jesus? Hat Jesus über den Zehnten gesprochen? Ja. Jesus hat gesagt, gib den Cäsar, was des Cäsars ist, Steuer, und gib Gott, was Gott gehört. Und Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ihr seid so genau im Zehnten geben. So ganz genau. Und sie haben sogar Gewürze verzehntet. Wow. Das war gar nicht im Gesetz vorgesehen. Aber Ihr habt die Gnade vergessen, die Liebe vergessen, die Barmherzigkeit vergessen. Tut zuerst dies. Das Herz und unser Verhalten an die Priorität. Aber Jesus sagt in Matthäus 23, ohne das andere zu vernachlässigen. Also ihr lieben Christen, wenn ihr glaubt, dass Jesus den Zehnten aufgehoben hat, da täuscht du dich. Jesus wird nie etwas aufheben, was vor dem Gesetz war. Es ist eine Uroffenbarung. Und ich weiß es, dass hier einige jetzt sitzen und sagen, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Beinahe werde ich überzeugt, dass es so ist. Nicht ich überzeuge dich. Du hast gesagt, du willst gesegnet werden. Du glaubst an einen Gott der Versorgung. Dann nimm diesen Schlüssel und gebrauche ihn. Und Gott wird dich segnen. Nimm den zweiten Schlüssel über den Zehnten hinaus. Ich habe einmal gesagt, du, wenn du jemandem gibst, was ihm gehört, kannst du doch nicht sagen, ich habe es dir geschenkt. I'm sorry. Was drüber hinaus ist, kommt von dir und das ist das Opfer. Und deswegen praktiziere es. Glaube an einen Gott, der dich versorgt. Auch wenn du Mangel hast. Die arme Witwe, die im Tempel ging und einen Groschen, sie hat Glauben gehabt. Sie hat alles gegeben, was sie hatte, über den Zehnten hinaus. Du bist nicht in dieser Lage. Ich weiß nicht, wie dein Glaube ist, aber heute Abend solltest du dich prüfen. Hallo, ich bin doch in der Kirche gekommen, um zu hören, dass Jesus für mich gestorben ist. Jesus ist für dich gestorben und er will dich frei machen von der Schuld der Habsucht. Er will dich frei machen von deiner Liebe zum Geld, denn das ruiniert dein Leben. Er will dich frei machen. Er liebt dich. Und wenn Christen hier lauwarm damit umgehen, du machst das Herz Gottes traurig. Nicht, weil ihm etwas fehlt. Bitte. Also Gott braucht dein Geld und mein Geld nicht. Sag mal Amen dazu. Sondern Gott will, dass dein Herz rein bleibt. Und aus diesem Training macht er daraus einen Segen für seine Kirche. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Und ich möchte einfach an diesen Text nochmal gehen. Ich finde es so traurig, wenn Kirchen existieren, die Mangel leiden. Warum? Es ist nicht nötig. Gott sei Dank sind wir eine Kirche, die nicht klein ist. Wir sind eine größere Kirche. Und wir sind dankbar für Menschen, die ihre Zeit investieren, ihr Geld investieren, den treu sind in der zehnten Gabe, treu sind in den Opfern, in den Almosen. Und so können wir einiges realisieren. Aber unser Co-Pastor hat am Donnerstag eine Hammerandacht gebracht. Viele waren begeistert darüber. Sein Thema war, da geht noch was. Das war sein Thema. Und ich will mich trauen, auch wenn ich nur einmal im Jahr über dieses Thema predige und wenn es einige unserer Gäste jetzt erwischt, gerade zu diesem Thema. Es gibt einige Pastoren, die sagen, um Gottes Willen, wenn Gäste im Gottesdienst sind, sollte man nicht über Geld reden. Hallo? Wenn Jesus über Geld gesprochen hat, warum sollte ich das dann nicht tun? Hallo? Wo leben wir denn? Unser ganzes Leben ist mit Geld verbunden. Du gehst 8 Stunden am Tag arbeiten, damit du Geld verdienen kannst. Und Gott sei Dank kannst du das. Gott sei Dank kannst du das. Und möge Gott dir Kraft geben, weiterhin, dass du die Arbeitsstelle nicht verlierst. Wir leben doch mit Geld. Aber Gott will dich mehr segnen. Und er will deine Anstrengungen, dass du Opfer bist deiner eigenen Anstrengungen und am Ende müde bist. Das will Gott nicht. Gott will dich so segnen, dass du es leicht hast. Und seine Segenskammer hat 3 Schlösser. Und das sind nicht die Schlüssel, sondern das, was ich euch hier lehre, sind die Schlüssel dazu. Ich will ganz offen sein. Ganz offen sein. Wenn du heute Abend das kapierst, dann wird dein Leben eine Revolution. Und diese Kirche wird gesegnet sein mit Überfluss. Da geht noch was. Und ich sag's euch ganz ehrlich. Wir sind eine Freikirche. Wir sind eine Freikirche. Also, die Staatskirche, die Landeskirche, sie haben ihre Tausenden von Mitgliedern. Da wird durch die Kirchensteuer einfach das Geld abgezogen, sie werden nicht einmal gefragt. Und durch die Masse haben sie auch genug zur Verfügung. Eine Freikirche, so wie unsere, muss aus den eigenen Kräften. Aber ich sag euch, das sind nicht die eigenen Kräfte. Das ist die Versorgung Gottes. Das ist die Versorgung Gottes. Und deswegen bin ich überzeugt, ich kann nur von der Alive Church reden. Ich kann nicht von anderen Kirchen reden, aber ich kenne mich aus. Aber die Alive Church wird Überfluss erleben. Da heißt es bis zum Übermaß. Wir werden nicht uns quälen müssen, wie wir gerade so durchkommen. Wie wir gerade so unsere Pastoren bezahlen können, wie wir gerade so ein Haus bezahlen können. Ich will es nicht. Ich glaube an die Fülle, die Gott uns geben wird. Und wir sind nicht ein paar, wir sind viele. Und wenn jeder diese Schlüssel gebraucht und dieses Prinzip lebt, dann werden wir Überfluss haben. Dann wird das Thema Geld kein Problem mehr sein in unserer Kirche. Wir sind noch nicht so weit. Da ist noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Und wenn du heute Abend sagst, soll ich mich darauf einlassen? Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten. Beantworte sie so, wie Gott sie erwartet, dass du sie beantwortest. Weißt du, was der Unterschied ist? Wir sind eine Freikirche. Freiwillig. Freiwillig. Niemand ist hier gezwungen, im Gottesdienst zu kommen. Niemand ist gezwungen, zu spenden. Freiwillig. Und diese Freiwilligkeit kommt von der Schrift. Gott hat nie jemanden gezwungen. Gott zwingt niemanden. Wir sind eine Freiwilligkeitskirche. Amen. Du unterschreibst, wenn du zur Alive Church gehörst, keinen Papier, ich verpflichte mich. Das Wort, ich verpflichte mich, gibt es in der Alive Church nicht. Sondern Freiwilligkeit. Freiwilligkeit. Und wenn du das kapierst, das ist eine Entscheidung deines Herzens. Und ich werbe, liebe Geschwister, liebe Familie der Alive Church, da ist noch was drin, da geht noch was. Ich werbe dafür, dass wir unsere Herzen öffnen und sagen, ja, Herr, auch wenn es mir Glauben kostet, das ist die einzige Stelle, wo steht, prüfe mich darin. Und wenn irgendjemand hier, du bist vielleicht neu und du hörst diese komische Predigt über das Thema Finanzen und Jesus Christus und Gott und Bibel, wisse, dass die Liebe zum Geld ein Gott ist. Und zwei Herren kannst du nicht dienen. Entweder dienst du den einen oder du dienst den anderen. Gott, der himmlische Vater, ist dein und mein Versorger. Halleluja. Dein und mein Versorger. Geben ist, macht glücklicher als nehmen. Und vielleicht praktizierst du das schon heute. Ab sofort. Es ist ein Glaubensschritt. Es ist das Gleiche, wenn du sagst, du willst eine Entscheidung treffen. Das ist eine gute Entscheidung, wenn du sie triffst. Und ich segne die Alive Church im Namen des Herrn, sagt Amen dazu. Mit Fülle. Mit Fülle. Und Gott hat uns vor Herausforderungen gestellt und wir werden sie mit Gottes Hilfe werden wir diese Herausforderung überwinden. Amen. Wir werden es tun. Und deswegen, lasst uns jetzt auch beten. Und ich hoffe sehr, dass nicht irgendjemand hier sagt, hey, das ist aber Druck. Nein, das ist kein Druck, das ist eine Klarheit. Eine ganz klare Sprache. Das ist die Sprache der Bibel. Und ich glaube, dass auch hier heute Abend Zeichen und Wunder geschehen. Wenn dein Herz die Entscheidung trifft, auch in den Punkto Finanzen sich den Willen Gottes zu unterordnen. Schau mal, was da steht. Ich sag dir etwas. Ich lese es nochmal. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Wenn du den Zehnten nicht praktizierst, glaubst du das nicht. Es kann nicht sein, ich glaube es. Und wo bleibt dein Schritt? Gott sagt, prüf mich darin. Das heißt, es kostet dir was. Aber schaut mal, was er noch macht im Vers 11. Im Vers 11. Und ich werde. Das ist der Teil Gottes. Er öffnet die Fenster des Himmels und sagt, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt. Spricht der Herr, der Herrscher. Eine sehr antike Sprache. Aber heute reden wir, was dieser Vers sagt. Er wird dafür sorgen, dass, soll ich sagen, dass kein Zerstörungsgeist dein Haus betritt. Amen. Er wird dafür sorgen, dass die Gegenstände deines Hauses, deine Arbeitsstelle gesegnet wird. Dass Gott Frucht schenkt. Er wird dafür sorgen, dass in deinem Haus kein Mangel ist. Die Sachen nicht andauernd kaputt gehen. Ist vielleicht jemand hier, der letzte Woche sind dir drei Sachen kaputt gegangen. Die Waschmaschine, das Auto, der Trockner, der Fresser ist unterwegs. Ich sag dir, Gott wird dich segnen. Und selbst wenn die Waschmaschine kaputt geht, er wird dir Geld besorgen, dass du dir eine neue kaufen kannst. Amen. Gott ist da. Und wenn du meinst, was das jetzt gerade anspricht in dein Leben, ich weiß es nicht. Gott will dir Gunst schenken. Er verbirgt sich. Er verspricht es.